ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Am Anfang wussten wir ja noch nicht, was mit der Alexandra R. ist. Und wir mussten auch doch noch davon ausgehen, dass sie vielleicht noch am Leben sein könnte.
Anfang Februar hätte sie ihr Kind zur Welt gebracht.
Irgendwas hat nicht gestimmt, aber das war natürlich völlig krass, die Wendung.
Damit hatten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie sowas am Tatort vergessen.
Wir sprechen hier über ein Verbrechen, das bis heute viele Fragezeichen hinterlässt. Es ist aber kein Cold Case. Es gibt ein rechtskräftiges Urteil in diesem Fall. Wie das sein kann, welche entscheidenden Fehler die Täter gemacht haben und wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Urteil beigetragen haben, beleuchten wir jetzt in ARD Crime Time gemeinsam mit unserem Autor. Markus Cebola ist regelmäßig hier im Podcast zu Gast. Hallo Markus.
Hallo Felix.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind, dass Sie uns zuhören. Uns gibt es in der App ARD Sounds. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Mein Name ist Felix Gebhardt. Dieser Fall beginnt am 9. Dezember 2022. Es ist Freitagabend. Bei der Polizei in Schwabach bei Nürnberg gibt es eine Vermisstenmeldung. Vermisst wird eine 39-jährige Frau. Sie heißt Alexandra R. Zur Polizei gekommen sind ihre Eltern und ihr Lebensgefährte. Sie sind auf der Suche auch gemeinsam mit dem Pflegekind von Alexandra R. Markus, es ist ja also die Vorweihnachtszeit 2022. Wo ist Alexandra denn zuletzt gesehen worden?
Ja, das lässt sich recht schnell klären für die Polizei und die anwesende Gruppe hier. Und zwar wurde sie zuletzt gesehen am Morgen, kurz nach 8, wo sie nämlich ihre Pflegetochter noch in den Kindergarten gebracht hatte. Und sie sagte hier noch zur Erzieherin, ja, dass sie wieder um 14 Uhr abholen werde, wie quasi jeden Tag eigentlich üblich. Und sie wurde hier auch als sehr zuverlässig beschrieben. Und das war dann tatsächlich der letzte Moment, wo Alexandra R. noch gesehen wurde, weil danach hat sich ihre Spur verloren, die Angehörigen haben sie nicht mehr erreicht und ja, sie wurde auch nicht mehr gesehen, auch nicht beim Einkaufen etc.
Damit wir uns jetzt genau wie die Polizei an diesem Abend ein Bild von Alexandra machen können, wie wird sie beschrieben, wie sieht sie aus?
Also Alexandra R. ist etwa 1,75 Meter groß, hat braune Augen und halblange dunkle blonde Haare, die sie zu einem Seitenscheitel trägt und am Tag ihres Verschwindens hatte sie eine blaue Jeans, eine schwarze Winterjacke und ein helles Halstuch an. Und sie arbeitet als Bankfilialleiterin im Raum Schwabach.
Die 39-Jährige wird erst wenige Stunden vermisst und jetzt ist es so, jeder Erwachsene in Deutschland kann sich ja frei bewegen, muss sich bei niemandem abmelden. Deshalb wird zu diesem Zeitpunkt noch keine große Suchaktion gestartet, in der Regel. Aber hier gibt es jetzt die Befürchtung von Seiten der Polizei, dass Alexandra R. etwas zugestoßen ist. Hauptkommissarin Monique Hähnel hat die Vermisstenanzeige aufgenommen.
Dann ist quasi in der Familie so das Rumoren entstanden, wo denn jetzt eigentlich die Frau R. hin ist und warum sie das Kind nicht abgeholt hat. Der Lebensgefährte hat dann geschildert, dass sie im 8. Monat schwanger ist. Es ist kalt außen, sie ist allein unterwegs. Wir haben das dann ernst genommen, relativ schnell, und uns war klar, irgendwas stimmt nicht. Dann haben wir natürlich Fahndung per Funk herausgegeben. Wir haben Bilder veröffentlicht, polizeiintern, dass quasi die Streifen, die unterwegs waren, ein Bild haben und schauen können.
Alexandra soll also in wenigen Wochen ein Kind zur Welt bringen, einen Jungen. Und deshalb sagt die Polizei, hier müssen wir schnell etwas tun. Und der nächste Schritt ist jetzt die Frage, was ist mit dem Handy der Vermissten? Aber auch, wo ist ihr Auto? Wie sieht es aus in ihrer Wohnung? Markus, was stellt die Polizei denn bei diesen Fragen fest?
Ja, also die Polizei versucht ja am Anfang, so war mein Eindruck, sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig zu klären. Und sie versucht natürlich als erstes mal, sie auf ihrem Handy anzurufen. Das versuchen sie auch, so wurde es mir berichtet, mehrmals noch an diesem Abend. Aber sie erreichen sie nicht. Eine Beortung wird später zeigen, dass sich ihr Handy Richtung Süden bewegt hat. Aber darauf können wir später nochmal genauer eingehen. Ihr Auto, ein BMW, der steht wie immer unauffällig geparkt vor ihrer Wohnung. Die Schlüssel sind in ihrer Wohnung abgelegt und die Wohnung selbst bewohnt sie mit ihrer Pflegetochter. Ihr Lebensgefährte, mit dem sie ja noch kein Jahr zusammen ist, wohnt hier noch nicht. Sie planen aber, bald zusammenzuziehen. Und in der Wohnung selbst deutet jetzt nichts auf eine geplante oder hektische Abreise hin. Also es ist jetzt nicht irgendwie, sind Koffer gepackt oder die Schränke sind auf. Im Gegenteil, also steht noch zubereitetes Essen teilweise auf dem Herd. Der Mutterpass ist vor Ort und ein Mutterpass, den hat man ja als Schwangere eher immer bei sich, gerade wenn es ja zum Ende der Schwangerschaft hingeht.
Und jetzt macht der Lebensgefährte die Polizei darauf aufmerksam, dass es verschiedene Messenger-Nachrichten gegeben hat. Die sind angekommen am Nachmittag bei ihm und anderen Leuten, also bei Menschen, die Alexandra nahestehen. Was sind das für Nachrichten?
Ja, da gehen viele Nachrichten ein, alle so gegen Nachmittag an dem Tag ihres Verschwindens, die alle von Alexandras Nummer versendet wurden. Unter anderem an ihren Lebensgefährten, an eine Frau vom Kinderpflegedienst, aber auch an ihren Ex-Partner. Und die Nachrichten suggerieren, dass sie mit ihrem jetzigen Lebensgefährten Schluss mache, sie könne nicht mehr, sie würde jetzt abhauen und ja eigentlich auch noch ihren Ex-Freund liebe.
Hallo, es tut mir leid für alles. Ich habe dich benutzt und belogen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe so viel Mist gebaut und ich will nicht ins Gefängnis. Und ich lasse mir mein Kind nicht wegnehmen. Außerdem liebe ich Dejan immer noch. Ich kann nicht mit einem anderen Mann leben. Ich war so dumm. Dejan hat mir nie was getan und ich habe so viel Scheiße gebaut. Ich wünsche dir nur das Beste. Es tut mir wirklich sehr leid.
Dejan B., so heißt der Ex-Freund, und er wird noch am selben Abend in der Polizeiinspektion Schwabach befragt. Wie reagiert er denn darauf, dass er da zur Polizei muss?
Also die Polizistin Monique Kehl, die wir ja auch schon hier im O-Ton gehört haben, hatte ihn direkt dann angerufen und ihn zur Polizei gebeten. Dem ist er auch gefolgt, auch wenn es einige Stunden gedauert hatte, bis er dann kam. Und er zeigt sich aber erstmal überrascht und tritt dann aber bei der Polizei selbst ruhig und selbstbewusst auf, so wurde es uns beschrieben. Und er hat ihr dann erzählt, dass er wohl zu Alexandra eher immer noch einen relativ guten Kontakt hätte, sie aber mit ihrem neuen Lebensgefährten ja überhaupt nicht glücklich sei, aber er hätte jetzt auch länger nichts mehr gehört und er könnte sich jetzt auch nicht erklären, wo sie sei. Aber Monique Kehnel hatte uns dann schon so geschildert, dass sie irgendwie einen komischen Eindruck hatte, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Ja, und deshalb wird der Lebensgefährte von Alexandra auch genauer befragt. Das ist der Vater des ungeborenen Kindes und die Vernehmung übernimmt damals der Kriminaloberkommissar Simon Ernstberger.
Er hat geschildert, dass sie im 8. Monat von ihm schwanger ist. Er hat gesagt, sie sind glücklich, sie planen eine gemeinsame Zukunft, sie freuen sich aufs Baby. Es gab Pläne für den nächsten Tag, für die nächste Woche. Morgens hat sie auch eine E-Mail versandt, er möge bitte den Termin bestätigen für den Geburtsvorbereitungskurs. In der Früh hat sie noch eine Bestellung gemacht und das spricht alles gegen ein Verschwinden, weil wer heute Nachmittag für immer untertauchen will, bestellt sich nicht morgens noch auf einem neuen Account noch Badmöbel und macht noch Termine aus.
Dieser Fall wird schnell von der Mordkommission in Nürnberg übernommen, denn die Polizei will dem Verdacht nachgehen, dass hier mehr dahinter steckt als nur die Suche nach einer Vermissten. Wir beleuchten in ARD Crime Time noch genauer das Leben von Alexandra R. Was könnte denn dazu geführt haben, dass sie verschwunden ist? Und wie ist ihr Auftreten?
Also sie wurde den Ermittlern als freundliche, eher ruhige und liebenswerte Person beschrieben, die beruflich sehr erfolgreich gewesen sein soll. Sie stammt aus einer ländlichen Gegend in Rumänien und hat sich hier hochgearbeitet bis zur Bezirksleiterin von diversen Filialen unter ihrer Verantwortung. Und sie hätte sich ja rührend um ihr Pflegekind, ja aufopferungsvoll, ist auch gefallen, gekümmert. Und die Pflegschaft des Kindes hat sie schon ja sehr früh übernommen, schon im Säuglingsalter des Kindes.
Du hast gesagt, sie ist in Rumänien aufgewachsen. Wann ist das gewesen und was hat sie dann nach Deutschland geführt?
Also mit Mitte 20 kam sie nach Deutschland, also so Mitte der Nullerjahre muss das gewesen sein. Und sie wollte hier Karriere machen, so wurde es uns beschrieben. Sie hat dann hier auch einen Mann kennengelernt, hat ihn geheiratet. Die Ehe ging dann aber in die Brüche. 2007 hat sie dann in einer Disco in Nürnberg Dejan B. kennengelernt und das begann so als eine lose Beziehung, die sich dann immer mehr aber festigte.
Und hat sie sich alleine um das Pflegekind gekümmert oder zusammen mit ihrem damaligen Partner Dejan?
Tatsächlich hat sie mit ihrem Partner diese Pflegschaft für das Mädchen sich geteilt. Doch in der Beziehung kommt es dann immer wieder zu Konflikten, bis dann tatsächlich im März 2022 auch die Trennung von Dejan B. folgt. Und in dieser Zeit lernte dann Alexandra eher auch ihren aktuellen Lebensgefährten kennen.
Fassen wir das nochmal zusammen. Dezember 2022 verschwindet Alexandra R. Sie ist schwanger und Mutter eines 4-jährigen Pflegekinds. Ihr Lebensgefährte erhält eine Messenger-Nachricht von ihrer Nummer. Die Nachricht erweckt den Eindruck, als wolle Alexandra die Beziehung beenden und zu ihrem Ex-Partner zurückkehren. Was finden denn die Ermittler über das Verhältnis zwischen Alexandra und Dejan heraus? Was war das damals für eine Beziehung zwischen den beiden?
Ja, also das war, so haben es uns die Ermittler erzählt, jetzt keine klassische Beziehung, wo man samstags vielleicht zusammen einkaufen gegangen ist, sich draußen gezeigt hat. Man hat sie wohl sehr wenig gemeinsam gesehen in der Öffentlichkeit und sie haben sich tatsächlich auch keine gemeinsame Wohnung geteilt. Also jeder hatte seine eigene Wohnung.
Also sie hat im Grunde immer alleine gelebt, so erklärt es die Ermittlerin Andrea Villinger.
Wir wissen aus den Ermittlungen auch, dass Alexandra R. tatsächlich bis zum Schluss nicht wirklich gewusst hat, wo Dejan B. wirklich lebt. Der Zeitpunkt, wo sie dann auch so gefestigt in ihrem Berufsleben stand bei der Bank, dürfte auch der Zeitpunkt gewesen sein, wo sie dann tatsächlich für Dejan B. aus geschäftlicher Sicht auch interessant geworden ist. Dejan B. hat ab 2014 ungefähr im Grunde auf den Namen von Alexandra R. und auch auf das volle Risiko von Alexandra R. ein Immobiliengeschäft aufgezogen. Also Alexandra R. hat ihren Namen, ihre Kreditwürdigkeit dafür hergegeben, hatte an sich aber mit dem Kauf von Immobilien persönlich gar nichts zu tun. Das lief alles über Dejan B.
Das klingt jetzt nach was Größerem, was sie sagt, ein Immobiliengeschäft aufgezogen. Von welcher Dimension sprechen wir denn da?
Ja, tatsächlich würde ich das auch als schon größer empfinden, weil es wurden insgesamt über die Jahre 27 Immobilien, vor allem im Großraum Nürnberg, gekauft. Und das Besondere war, dass die alle im Namen von Alexandra R. gekauft wurden. Vermutlich durch ihren festen Job bei der Bank war sie auch kreditwürdig. Und so stand auch unter den Kaufverträgen immer ihr Name. Dejan B., so haben es uns die Ermittler erzählt, habe einen sehr luxuriösen Lebensstil geführt. Also er soll immer in Maßanzügen mit Lackschuhen unterwegs gewesen sein, teure Autos, viele Restaurantbesuche etc.
Also jetzt, um das nochmal klarzustellen, das hat Alexandra mit sich machen lassen. Sie arbeitet als Führungskraft in einer Bank, während ihr Partner auf ihren Namen Häuser kauft und auf großem Fuß lebt.
Ja, tatsächlich. Das ging wohl ein paar Jahre auch gut. Schlussendlich hat das dann die Beziehung aber so belastet, dass es immer wieder zu Streit geführt hatte und Alexandra eher einfach dieses Gefühl hatte wohl, dass sie ausgenutzt wird. Es führte dann dazu, dass sie ihm irgendwann auch den Zugriff zu den gemeinsamen Konten sperrte. Der Streit immer weiter eskalierte, bis es dann im März 2022 zum Ende der Beziehung durch Alexandra R. kommt.
Die Ermittlerin Andrea Villinger mit weiteren Details dazu.
Sie hat nach einen recht heftigen Streit am 9.3. mit Dejan B. ihre Konten gesperrt, ihren Online-PIN geändert und am nächsten Tag dann auf Anraten ist sie mit ihrer Pflegetochter ins Frauenhaus gezogen. Er hat ihr nämlich gedroht, wenn sie ihm nicht wieder Zugang zu den Konten gewährt, dass er ihr das Kind wegnehmen will. Sie hatte Angst vor ihm und im Weiteren ist sie dann auch zum Rechtsanwalt und hat sich anwaltschaftlich beraten lassen. Und Wochen später hat sie die Firma um Dejan B. auch angezeigt wegen Betrugs. Und da sprechen wir eigentlich von einem Betrag von ungefähr 500.000 Euro, die Alexandra R. von Dejan B. und seiner Firma zurückgefordert hat.
Einen Tag nach dem Verschwinden von Alexandra R. kommen die Ermittler einen wichtigen Schritt weiter. Wir haben schon gesagt, dass das Handy später geortet werden kann. Es ist auf dem Weg in Richtung Süden. Markus, wohin führt denn diese Spur?
Ja, also Alexandra R.'s Handy ist für die Ermittlungen natürlich ein sehr wichtiger, entscheidender Baustein gewesen. Bisher konnten sie das Telefon ja nicht erreichen, haben das jetzt seit dem Verschwinden immer wieder probiert. Jedoch hat die Ortung jetzt gezeigt, wir hatten es ja schon erwähnt, dass es Richtung Süden, konkreter wird es jetzt sogar in Südtirol geortet, unterwegs sei. Und am nächsten Tag, also einen Tag nach ihrem Verschwinden, gelingt es dann einer Beamtin des Kriminaldauerdienstes, tatsächlich das Handy von Alexandra R. zu erreichen. Und tatsächlich geht auch jemand dran.
Aber wer ist stattdessen am Telefon?
Ja, stellt sich heraus, dass es ein LKW-Fahrer ist. Er berichtet, dass er ein Handy auf einer Ablage seines Sattelaufliegers hinten bei den Tanks gefunden habe. Und er könne sich auch gar nicht erklären, wie das da hingekommen ist. Und er hätte das jetzt hier gerade beim Fertigmachen für seine Fahrt entdeckt. Und er kenne Alexandra eher auch nicht. Das macht jetzt die Ermittler natürlich sehr stutzig, dass hier jemand Fremdes an ihr Handy geht. Und sie vermuten jetzt immer mehr, dass das hier wohl kein, ja, Vermisstenfall vielleicht mehr ist, sondern vielleicht doch eher ein Tötungsdelikt möglich sein könnte.
Und an diesem Punkt kommt die Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Es gibt einen Anfangsverdacht und Dejan B. wird vorläufig festgenommen, erneut befragt, jetzt als Beschuldigter. Was sagt er da und wie verhält er sich?
Ja, uns wurde berichtet, dass er ja am ersten Tag ja noch drüber geredet hatte, auch über das Verhältnis zu ihr und da noch sehr auskunftsfreudig gewesen sei. Jetzt aber, wo ihm hier der Vorwurf gemacht wird, dass er hiermit etwas zu tun haben könne, äußert er sich nicht mehr. Für die Polizisten, die hier die Befragung oder auch die Maßnahmen mit ihm durchführen, so wurde es uns beschrieben, war das aber sehr merkwürdig, weil er hat alles mitgemacht. Also er hat DNA abgegeben, er hat sich erkennungsdienstlich behandeln lassen und ja, hat auch nie gefragt, warum das hier eigentlich alles passiert.
Polizeihauptkommissarin Monique Hähnel erinnert sich daran, wie sie den Beschuldigten erlebt hat.
Also das war so untypisch. Normalerweise kommen die und wenn wir die in die Zelle packen, dann ist die nächste Frage, ja, wann komme ich denn wieder raus? Was wird denn mit mir gemacht? Und er ist einfach in die Zelle, der hat seine Oberbekleidung sicherstellen lassen, der hat seine DNA gegeben, er hat sich erkennungsdienstlich behandeln lassen. Ich glaube, wir haben noch einen Alkotest gemacht und er hat einfach nie gefragt, warum und weshalb. Und die Kollegen kamen immer wieder und haben gesagt, das gibt's ja nicht. Der macht einfach alles mit. Also das ist so komisch.
Das sagt die Ermittlerin ja auch aus ihrer Erfahrung heraus, dass sie in anderen Fällen gesammelt hat, gemeinsam mit ihren Kollegen. Das ist irgendwie komisch, irgendwie merkwürdig. Wie geht denn die Polizei dann weiter vor?
Ja, während Deren B. vorläufig jetzt hier festgenommen wurde, durchsucht die Polizei auch seine Wohnung. Die befindet sich in einem kleinen Dorf nördlich von Nürnberg, wobei man hier jetzt nicht von einer richtigen Wohnung sprechen kann. Ermittlerin Andrea Villinger hat es uns so erzählt, dass das eher ja wie so eine Art Gästezimmer-Abstellraum sie wahrgenommen hatte. Aber gefunden wird hier nichts, also keine Hinweise auf die vermisste Alexandra R. Wichtig für die Ermittler sind jetzt aber vor allem auch die Autos von Dejan B., denn um Alexandra R. möglicherweise zu transportieren, braucht man ein Fahrzeug. Und da interessieren sich die Ermittler jetzt vor allem für einen Range Rover von Dejan B.
Die Ermittlerin Andrea Villinger beschreibt, was es damit auf sich hat.
Mit diesem Fahrzeug ist nämlich Dejan B. am Abend zuvor bei der Polizei aufgefallen oder aufgetaucht. Der war für uns wichtig, weil um Alexandra R. wie auch immer zu transportieren, wäre ein Fahrzeug notwendig. Dieses Fahrzeug ist dann sichergestellt worden. Auf dem Weg dahin hat der Kollege dann auch noch ein zerknülltes Blatt Papier gefunden und musste feststellen, dass das ein Kassenbon war. Und hellhörig ist er in dem Moment geworden, als er gelesen hat, dass der Kassenbon vom 9.12., also vom Freitag war, und von einer Tankstelle stammt an der Inntal-Autobahn. Da hat der Kollege dann die Verbindung gezogen, Inntal-Autobahn, Telefon von Alexandra R. in Italien aufgefunden. Ja, wichtig, stellen wir sicher.
In diesem Auto lassen sich keine Hinweise auf Alexandra R. finden, aber mit diesem Auto beschäftigen wir uns später noch genauer hier im Podcast. Wir fokussieren aber jetzt erstmal auf den zusammengeknüllten Kassenbon, der für die Ermittlungen auch von großer Bedeutung ist. Dieser Kassenzettel, der kann den Ermittlern sozusagen den Weg weisen, aber erst einmal müssen sie Dejan B. wieder gehen lassen, wieder freilassen, denn es gibt keine Beweise und auch sonst nichts, das eine längere Inhaftierung rechtfertigen würde. Markus, wie geht denn die Kripo dann weiter vor?
Ja, sie schauen sich diesen gefundenen Kassenzettel nochmal genauer an und kontaktieren jetzt ihre Kollegin in Österreich im Inntal und bitten diese, dass sie doch mal zur Raststätte fahren sollen und die Videoaufzeichnung sichten sollen und den Nürnberger Kollegen zuschicken sollen.
Und ist Dejan B. darauf zu sehen?
Nein, also Dejan B. können die Ermittler in Nürnberg hier nicht drauf erkennen. Man sieht, wie ein Mann mit einem kleinen Twingo ankommt, vor der Tankstelle parkt, in den Verkaufsbereich geht, bezahlt, einen Prepaid-Aufladebon erhält. Aber wie gesagt, es ist nicht Dejan B.
Diese Bilder können Sie auch sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Videoaufnahmen können Sie in der dreiteiligen Dokumentation von Markus Zibula mitverfolgen in der ARD-Mediathek. Mord ohne Leiche, der Fall Alexandra R. Wir haben einen Link im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge, der führt da direkt dorthin. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn dieser Mann, den wir da sehen?
Tatsächlich können hier die Beamten, die am Abend zuvor bei der Wohnungsdurchsuchung bei Dejan B. waren, den Mann identifizieren. Es ist nämlich der Vermieter von Dejan B., nämlich Ugo T., den sie damals auch an diesem Abend auch angetroffen hatten bei der Wohnungsdurchsuchung. Und Ugo T. ist gleichzeitig auch der Geschäftspartner und Freund von Dejan B.
Okay, also Wiedererkennung, dieser zweite Mann rückt nun auch in den Fokus der Ermittler. Wie ist denn das Auftreten von Ugo T.?
Also auf den Aufnahmen der Tankstelle erkennt man einen recht großen Mann, breit gebaut. Die Soko der Kripo Nürnberg ermittelt zu ihm, dass er früher Türsteher war, in der Nürnberger Disco-Szene aktiv war und im Gegensatz zu Dejan B. als sehr offen und kontaktfreundlich beschrieben wurde.
Schauen wir mal auf diese Videoaufnahmen, denn da gibt es auch noch mehr zu sehen als nur diesen Kassenbereich an der Tankstelle. Wir sehen auch, dass Ugur T. an die Zapfsäule geht und da steht auch das Fahrzeug, mit dem er unterwegs ist. Kriminaloberkommissar Simon Ernstberger beschreibt es.
Und daher konnten wir sehen, dass Ugur T. mit einem Kleinwagen, mit einem Renault Twingo nach Italien gefahren ist. Wir konnten anhand der Aufnahmen auch ausschließen, dass sich Alexandra R. in diesem Fahrzeug befunden hat, einfach weil man vom Winkel her in das Fahrzeug reingucken konnte und der Kofferraum doch sehr begrenzt bemessen ist, wenn man die Rückbank nicht umklappt.
Wo sie sich befindet, bleibt also damit weiter unklar. Aber der Kassenbon, der die Ermittler schon ein ganzes Stück weitergebracht hat, der verrät noch etwas. Ugur T. hat in der Tankstelle für ein Prepaid-Handy einen sogenannten Cashcode gekauft. Damit kann man Guthaben aufladen. Warum das wichtig ist, erklärt Ermittlerin Andrea Fillinger.
Und damit hatten wir eine Telefonnummer ermitteln können, die wir Ugur T. auch zuordnen konnten. Und im Weiteren konnten wir auch mit dieser Telefonnummer ein Bewegungsbild schreiben, das von dem Einkauf dort in Österreich die Weiterfahrt Richtung Süden über den Brenner nach Italien uns zeigte. Wenn man das gegenübergelegt hat, dann zum Bewegungsprofil des Telefons von Alexandra R., konnte man auch sagen, dass beide Telefone die gleiche Wegstrecke zur gleichen Zeit zurückgelegt haben.
Was bedeutet das denn jetzt? Also ja wohl nicht unbedingt, dass Alexandra und Ugur zusammen unterwegs gewesen sind.
Könnte es natürlich. Es kann natürlich aber auch sein, dass Alexandra R.'s Telefon allein unterwegs gewesen ist. Also wir erinnern uns, ein Lkw-Fahrer, der durch Südtirol gefahren ist, hat Alexandra R.'s Mobiltelefon auf seinem Lkw gefunden. Wie es dorthin kam, ist noch unklar. Aber eine Möglichkeit wäre jetzt natürlich, dass jemand das dorthin gelegt hat, um eine falsche Spur zu legen. Also um zu suggerieren, dass Alexandra R. hier sich Richtung Italien bewegen würde. Auffällig ist jetzt aber für die Ermittler, dass das Prepaid-Handy von Ugur T. mit dem Bewegungsprofil von Alexandra R.'s Telefon relativ identisch ist. Also so ab Nürnberg bis nach Italien, Südtirol, mehr oder weniger parallel unterwegs war.
Wir haben vorhin gehört, dass Alexandra nicht im Renault Twingo gewesen sein kann, als Ugur an der Tankstelle gehalten hat. Wir sind jetzt bei dieser Rekonstruktion der Ermittlungen inzwischen 2 Wochen nach dem Verschwinden von Alexandra R. Und jetzt drängt weiterhin die Frage, wo ist sie? Und bei den Ermittlungen hat man ja auch darauf gesetzt, dass sie von jemandem wiedererkannt wird?
Tatsächlich. Die Polizei geht hierfür auch mehrmals an die Öffentlichkeit, auch relativ früh, gibt ein Foto von ihr heraus und bittet um Hinweise. Und um diesen ganzen Spuren nachzugehen und wirklich jeden Stein umzudrehen, um nach Alexandra R. zu suchen, sind hier bis zu 40 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Es wird auch eine Sonderkommission gegründet, die auch diese ganzen Hinweise, diese Ermittlungen alle abarbeitet. Und die nehmen sich jetzt vor allem auch die Immobilien von Dejan B. und Alexandra R. mal genauer unter die Lupe.
Ja, sind wir jetzt kurz vor Heiligabend 2022. Am 22. Dezember fokussiert sich die Polizei auf ein kleines Einfamilienhaus in Schwabach. Es ist unbewohnt, fast fertig renoviert. In diesem Haus wird dann die Spurensicherung fündig. Wesentliche Beweismittel, so heißt es. Worauf die Kollegen da stoßen, das beschreibt Ermittlerin Andrea Fillinger.
Und zwar fanden sie im Wohnraum des Anwesens ein Klebeband. Und zwar war das so ganz gewöhnliches Gewebeband in Silber, dreilagig übereinander geklebt, also 3 Streifen übereinander. Und innerhalb dieser Streifen, innerhalb dieser einzelnen Streifen, waren sogar noch Haare verklebt. Und die waren von der Länge und vom der ersten Betrachtung Haare, die durchaus auf Alexandra R.'s Frisur gepasst hat. Die waren auch nicht aufgetragen auf der Klebefläche, wo man sagt, okay, das Klebeband fällt am Boden und am Boden sammelt es dann den Dreck so auf, der da so rumliegt. Sondern man hat gesehen, dass die Haare innerhalb dieser einzelnen Bahnen eingeklebt waren. Außerdem haben die Kollegen von der Spurensicherung auch noch einen Ohrstecker aufgefunden und das war eindeutig ein Ohrstecker von Alexandra R. Damit hatten wir ohne große kriminaltechnische Untersuchungen in dem Moment schon auch den Eindruck, hier ist was passiert. Das könnte ein Tatort sein.
Die Ermittlerin sagt aber, es könnte ein Tatort sein. Wichtig, dass wir das nochmal festhalten, denn möglich ist ja auch, dass das Klebeband mit den Haaren und der Ohrstecker vor dem Verschwinden in das leerstehende Haus gekommen sind. Was kann die Soko denn rekonstruieren?
Ja, nachdem Alexandra R. ihre Pflegetochter in den Kindergarten gebracht hatte, ist sie zu diesem besagten Haus gefahren. Das sind ungefähr 5 Minuten Fahrweg. Und dort hatte sie sich vorbereitet, womöglich auf Besichtigungen, die hier für den Nachmittag anstehen sollten. Nämlich dieses Haus sollte vermietet werden. Dass Alexandra R. diese Strecke gefahren ist, wissen die Ermittler vor allem, weil ihr Auto gesichtet wurde auf ja, verschiedenen privaten Überwachungskameras in dem Wohngebiet, wo der BMW mit Alexandra R. um 9:15 hier morgens in diesem Wohngebiet aufgezeichnet wurde.
Was auf diesen Aufnahmen zu sehen ist, das beschreibt Kriminalhauptkommissarin Andrea Villinger.
Anhand dieser beiden Kameras konnte man eben feststellen, dass Alexandra R. mit ihrem Fahrzeug zu ihrem Haus gefahren ist, ein weiteres Fahrzeug sie verfolgte, das kreiste dann auch in diesem Bereich, bis dann mal eine Zeitspanne von einer halben Stunde ungefähr war, wo es zu keinerlei Fahrzeugbewegung gekommen ist. Und das dürfte dann diese halbe Stunde eben gewesen sein, wo Alexandra R. in ihrem Haus war und die Täter den Zugriff auf Alexandra dann hatten.
Markus, das sind ja ganz besondere Puzzlestücke, diese privaten Überwachungskameras. Als du diese Bilder zum ersten Mal gesehen hast, war für dich auch klar, zwischen Ankunft und Abfahrt der Autos, da muss irgendwas geschehen sein?
Ja, also das sind schon wirklich sehr außergewöhnliche Aufnahmen, war jetzt auch für uns, als wir die bekommen haben, die uns in unseren Schnitt eingeladen haben, weil man hier wirklich ja sehen kann, da ist was, da geht was vor sich, da kreist ein Auto in diesem Wohngebiet, dann kommt es auch zu einem Fahrmanöver, ein Auto bremst stark, das andere hält dahinter. Also das war schon sehr eindrücklich zu sehen und auch ja zu deuten, dass hier wirklich irgendwas vorangegangen sein muss.
Und besonders auch, dass die Polizei diese Aufnahmen überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Definitiv, klar. Das ist natürlich auch eine große Recherchearbeit gewesen, hier überhaupt an diese Kameras heranzukommen, zu sehen, was macht Sinn. Und dann natürlich auch das ganz, ganz große Glück auch hier der Ermittler, dass auch einfach dieses Fahrzeug hier auf diesen Kameras zu sehen ist und es dann auch wirklich zu einer Szene kommt, wo der Mitsubishi hält, scharf bremst, der BMW von Alexandra R. dahinter hält, ein Mann kurz aussteigt, sie unterhalten sich und beide weiterfahren. Also das ist natürlich jetzt auch ein großes Glück gewesen, dass das genau im Bereich dieser einen Überwachungskamera passiert ist und auch aufgezeichnet wurde.
Nehmen wir uns mal noch weiter mit in diese Szene. Was ist da noch genau interessant bei dieser Abfahrt vom Haus?
Genau, also man sieht ein paar Häuser weiter dann, wie dieser Mitsubishi scharf bremst. Ein Mann steigt aus, öffnet die Tür zur Rücksitzbank, beugt sich hinein, macht da etwas, was man nicht richtig erkennen kann, schließt die Tür wieder und in diesem Augenblick kommt der BMW von Alexandra R., bremst neben dem Mitsubishi. Es gibt hier wohl offenbar kurzen Blickkontakt zwischen den beiden Fahrern und fährt wieder weiter. Also man sieht hier auch, so hatten es uns die Ermittler beschrieben, dass dieser BMW auch nicht von Alexandra R. gefahren wird, sondern von einem Mann.
Diese Aufnahmen, die wir hier beschreiben, das sehen Sie auch in der ARD-Mediathek. Die Aufnahmen sind zentral für die Ermittlungsarbeit gewesen. Ist denn da jemand drauf zu erkennen? Also ist zum Beispiel sicher, dass Alexandra nicht selbst am Steuer ihres BMWs gesessen hat?
Ja, also für die Ermittler sind hier klar zwei männliche Personen am Steuer zu erkennen und sie finden auch keine weiteren Personen, etwa auf dem Beifahrersitz, die zu sehen sind.
Und das Klebeband aus dem leerstehenden Haus, stammen die Haare, wie vermutet, von Alexandra?
Ja, tatsächlich. Eine DNA-Sachverständige des Bayerischen Landeskriminalamtes in München bestätigt diese Vermutung, dass diese Haare von Alexandra R. sind. Das Besondere, was sie hier feststellt, ist, dass das keine ausgefallenen oder abgeschnittenen Haare sind, also Haare, die vielleicht auch einfach so sich in einem Raum verteilen könnten, sondern dass es wirklich ausgerissene Haare sind, so hatte sie es uns beschrieben, weil nämlich hier noch Haarwurzeln dran sind, also Haare, die noch fest verwachsen sind mit der Kopfhaut. Und das ist vor allem auch günstig für eine DNA-Untersuchung, weil die DNA in der Wurzel steckt. Sprich, bei ausgefallenen Haaren bildet sich die Wurzel zurück, ist oder ist gar nicht mehr vorhanden. Und somit ist auch eine DNA-Bestimmung auch nur noch sehr, sehr schwierig möglich. Und die Haare am Klebeband sind dann tatsächlich ja schlussendlich von Alexandra R.
Was bedeutet das für die Ermittlungen?
Also für die Soko spricht jetzt vieles dafür, dass Alexandra R. in diesem leerstehenden Haus hier überwältigt, geknebelt und entführt wurde. Das ist jetzt so die Hypothese, die im Raum steht. Was jetzt aber genau passiert ist, wo Alexandra R. hingebracht wurde, das bleibt weiter unklar.
Und dieses Klebeband bringt die Ermittlungen aber noch in einem anderen Punkt weiter.
Genau, die Experten im LKA in München finden nämlich in diesem Klebeband einen Fingerabdruck. Und zwar auf dem mittleren Streifen, als sie diese Streifen voneinander separieren und auf alle möglichen Spuren untersuchen. Und sie können diesen Fingerabdruck Ugo T. zuordnen. Also die Ermittler schließen daraus, dass er wohl hier doch eine größere Rolle bei dem Tatgeschehen auch gespielt haben könnte. Aber es genügt hier noch nicht für einen Haftbefehl, also für einen dringenden Tatverdacht. Der fehlt nämlich nach wie vor. Und so sind Ugo T. und Dejan B. weiter auf freiem Fuß.
Alexandra R., 39 Jahre alt, hochschwanger, sie bleibt verschwunden. Dafür verantwortlich sind nach Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Männer, ihr Ex-Partner Dejan B. und dessen Vermieter und Geschäftspartner Ugo T. Auch wenn die beiden bisher nicht festgenommen worden sind, wie wir gerade festgestellt haben. Es gibt aber die Vermutung, Dejan B. ist der Kopf hinter dem mutmaßlichen Verbrechen und Ugo T. ist sein Helfer. Um welches Motiv könnte es denn gegangen sein, Markus? Wie sieht es denn mit Geschäftsbeziehungen aus zwischen Alexandra und Dejan?
Wenn man da noch mal ein bisschen weiter ausholt, so wurde ermittelt, dass Dejan B. hier wirklich wohl sämtlichen Schriftverkehr in Alexandra R.'s Namen geführt haben soll. Konten eröffnet, Notarverträge gemacht, etc. Also alle Immobilientransfers und Bankgeschäfte abgewickelt haben soll. Er selbst hatte, das hat mir auch schon mal erwähnt, einen sehr luxuriösen Lebensstil, hat viele teure Autos gekauft, gefahren. Und die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass diese Immobilienfirma ja eher nicht so wirklich viel Geld verdient habe. Am Laufen gehalten wurde dieses ganze Geschäftsmodell und auch der Lebensstil eher durch Alexandra R.'s Gehalt. Und Dejan B., so hatten es uns die Ermittler beschrieben, wurde hier als ein sehr cleverer, wortgewandter Geschäftsmann bezeichnet, ja, der es vor allem auch verstehe, andere Leute für sich zu gewinnen.
Jetzt ist es so, 9 Monate vor dem Verschwinden hat Alexandra ihre Konten für Dejan gesperrt. Sie hat sich einen Rechtsanwalt genommen, hat Dejan angezeigt und forderte knapp 500.000 Euro zurück, die er durch die Immobiliengeschäfte abgezweigt hatte. Und die Ermittler finden heraus, Dejan gab das Geld nicht zurück, sondern er ging zum Gegenangriff über. Also was hat er da unternommen?
Ja, er hat unter falschen Angaben und ohne das Wissen von Alexandra R. einen gerichtlichen Bescheid erwirkt, wo er Alexandra R. genauso eine Geldforderung, eine unrechtmäßige Geldforderung gegenüber eröffnet hat. Und zwar in einer stolzen Gesamthöhe von knapp 800.000 Euro. Und hierzu wäre eine Verhandlung am Landgericht in Nürnberg sogar geplant gewesen.
Diese Verhandlung war angesetzt für den 15. Dezember 2022. Aber 6 Tage vorher verschwindet Alexandra. Und es erhärtet sich der Verdacht, dass Alexandra umgebracht wurde. Oberstaatsanwältin Alexandra Hussennetter zum möglichen Motiv von Dejan B. und Ugo T.
Da war wohl die Hoffnung der beiden, wenn Alexandra R. nicht auftaucht und nicht widersprechen kann, dann weiß ja keiner, wie es wirklich gewesen ist. Die hatten ja nicht damit gerechnet, dass wir ihre ganzen Unterlagen durchsuchen und da alles ermitteln. Wir mussten ja noch ganz, ganz viele Indizien abklären, ob sie nicht wirklich auch am Leben gelassen wurde vielleicht. Ja, es kann ja sein, dass man versucht hat, sie zu erpressen und dann hat laufen lassen und sie ist von alleine abgehauen. All das war noch nicht endgültig geklärt. Es hat die Ermittlungen wirklich massiv beeinflusst, weil wir ja nicht nur beweisen mussten, dass die beiden das getan haben, sondern auch, dass sie wirklich tot ist.
Jetzt könnte dabei ja das Fahrzeug weiterhelfen, über das wir schon gesprochen haben, dieser Range Rover. Was ist denn zu diesem Auto bekannt?
Ja, dieser Range Rover von Dejan B. war laut Ermittlungen am Tag des Verschwindens von Alexandra R. am Rande von Nürnberg in der Nähe einer Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe am Main-Donau-Kanal geparkt gewesen. Daher war die Vermutung, ob hier gegebenenfalls auch irgendwas mit der Tat passiert sein könnte. Also auch vielleicht, ob man hier Hinweise auf Alexandra R. rund um diesen Kanal im Wasser findet. Dafür wurden dann Taucher und spezielle Leichenspürhunde eingesetzt, die hier nach Spuren suchen sollten, aber auch hier wurde nichts gefunden, keine Spur von Alexandra R.
Die Suchaktionen führen alle ins Leere. Das sind Rückschläge für die Ermittlungen. Aber die Soko ist weiter davon überzeugt, dass Ugur und Dejan für Alexandras Verschwinden verantwortlich sind. Wie die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt aussehen, erklärt Oberstaatsanwältin Alexandra Hussenetter.
Letztlich haben wir weiterhin ja Telefonüberwachungen vorgenommen. Wir haben Autos überwacht. Wir wussten ja, was sie planen, was sie tun. Und es gab keine Anzeichen, dass sie sich wirklich absetzen wollten. Im Gegenteil, sie machten den Eindruck, dass sie sich sehr, sehr sicher sind, dass wir hier ihnen nie was nachweisen würden können und gaben sich sehr unbekümmert. Auch gab es ja wiederholte Durchsuchungen. Man hat sie immer dann als Durchsuchungszeugen mit dazugeladen. Sie sind immer gekommen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei, außer dass sie nichts gesagt haben natürlich, war eigentlich unkompliziert. Sie waren immer freundlich, sie waren höflich.
Ein Brief wird nun für neue Bewegung sorgen. Ein Brief, der bei der Staatsanwaltschaft ankommt, abgeschickt worden am Tag des Verschwindens von Alexandra R. an das Landgericht Nürnberg. Jetzt schauen wir genauer da rein. Was steht denn drin in diesem Brief?
Also es ist ein handschriftlicher Brief, dem Anschein nach von Alexandra R., weil er ist von ihr auch unterschrieben. Und darin steht: Sehr geehrtes Gericht, hiermit nehme ich alle Anzeigen und alles gegen Herrn Dejan B. und seine Firma zurück. Herr B. hat mir nie etwas getan, ich war nur wütend und wollte mich rächen, weil er mich verlassen hat. Also das ist jetzt sehr überraschend für die Soko Hammer, denn es wirkt ja auch wie eine Art Lebenszeichen von Alexandra R., ein Brief, der nach ihrem Verschwinden eingegangen ist. Also hier die Frage, war es dann vielleicht doch kein Verbrechen?
Und dazu wird dann ein Gutachter für Handschriften am Bayerischen Landeskriminalamt hinzugezogen. Erwin Sadorf schaut sich den Brief genauer an und er stellt fest, Schrift, Unterschrift, die passen generell zu anderen Schriftstücken von Alexandra R. Und?
Was mir aufgefallen ist, die tief angesetzten Punkte am Satzende, die waren einfach tiefer. Deutlich tiefer als die Zeilenlinie, der Zeilenverlauf. Man findet Passagen mit breiteren Buchstaben, schmäleren Buchstaben, längeren Buchstaben, deutlich verlängerten Buchstaben und deutlich verkürzten Buchstaben. Auch die Wörter sind untereinander ganz verschieden groß. Sie sind nicht gleichbleibend groß geschrieben. Und das würde in einem harmonisch fließenden Schriftstück, welches man beispielsweise an das Gericht schreibt, ja, würde ich das einfach von Frau Alexandra R. nicht denken, dass das käme. Weil sie hat zuverlässig geschrieben. Durchaus könnte man auch darüber nachdenken, ob es sich dabei um eine Diktatsituation handelt. Der Anfang ist noch relativ geordnet geschrieben und im Verlauf wird die Handschrift eigentlich auch immer schlechter.
Das heißt, Markus, der Brief könnte auch unter Zwang entstanden sein?
Ja, genau. Also das ist eine mögliche Hypothese des Experten hier gewesen. Eine Vermutung ist auch, dass Dejan B. sie gezwungen haben könnte, ihr diesen Text quasi diktiert habe, ne? Um sich dadurch selbst zu entlasten. Was auffällt, der Inhalt passe auch nicht so ganz zu dem, was Alexandra E. ihrer Familie über Dejan erzählt habe, kommt heraus. Denn ja, dass Dejan dahinter steckt, spricht auch ein Fund aus dem Range Rover, der bei Dejan B. dann am Tag nach ihrem Verschwinden sichergestellt wurde. Ein Fund, der bisher noch keine wirklich große Rolle spielte.
Was meinst du genau?
Es wird eine Aktentasche im Auto sichergestellt und ein Papierstapel, also so ein Stapel Druckerpapier, was jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht verdächtig oder irgendwie den Anschein machte, dass es damit was zu tun haben könnte. Aber jetzt, wo natürlich ein handschriftliches Papier aufgetaucht ist, schauen sich die Ermittler das jetzt hier nochmal genauer an und lassen es spurentechnisch untersuchen und konzentrieren sich jetzt hier mal auf die obere und untere Seite des Papierstapels.
Andrea Villinger erklärt uns, was bei der spurentechnischen Untersuchung dann herauskommt.
Und das Ergebnis war, dass sich auf zwei Bögen dieses Blankopapiers tatsächlich dieses Anzeigenrücknahmeschreiben durchgedruckt hat. Es war fast vollständig erkennbar. Man muss sich das vorstellen, wie wenn man mit so einem Bleistift einfach über ein Blatt Papier schraffiert und dann im Zauberverfahren lesen kann, was man vielleicht mal vorher geschrieben hat, ja, wenn man sowas als Schreibunterlage verwendet. Und genau so war es in dem Fall auch. Wir hatten damit die eindeutige Zuordnung zu unserem Beschuldigten.
Das kann man sich ganz gut vorstellen, wie man da so drüber schraffiert. Und hinzu kommt, die Messenger-Nachrichten, die von Alexandras Mobiltelefon am Tag ihres Verschwindens verschickt wurden, Das hat sie offensichtlich nicht selbst verfasst. Das ergibt ein linguistisches Gutachten des Bundeskriminalamts. Satzbau und Ausdrucksweise passen nicht zu Alexandra R., dazu Oberstaatsanwältin Hussenetter.
Da kam dann überraschenderweise raus, dass die Verfasser dieser Textnachrichten vom Freitagnachmittag die gleichen sein müssten wie die Verfasser, also die inhaltlichen Verfasser des Anzeigerücknahmeschreibens. Das hat natürlich unsere Überlegung, dass da hier eine falsche Spur gelegt werden sollte, in jeglicher Hinsicht noch deutlich, deutlich unterstrichen. Letztlich kann ich nicht sagen, dass es ein Indiz gab, das da entschieden hat, dass wir jetzt den Haftbefehl hier beantragen, dass es reicht für einen dringenden Tatverdacht. Das waren viele Indizien, die da ineinander gespielt haben.
Also ein dringender Tatverdacht wegen Mordes und es geht hier weiterhin um einen Mord ohne Leiche. Es ist der 6. September 2023, als es zur Festnahme kommt. Wie reagieren denn die mutmaßlichen Täter darauf, Ugo T. und Dejan B.?
Also Ermittlerin Andrea Villinger, die bei einer der Festnahmen dabei war, hat es uns so beschrieben, dass ja sie auffällig ruhig, freundlich und kooperativ gewesen seien. Also man könnte jetzt vermuten, dass sie sich vielleicht hier auch nach wie vor sicher sind, dass ihnen nichts passieren könne, wenn sie jetzt auch weiterhin hier sich nicht zu äußern und auch keine Leiche gefunden wird.
Wir springen jetzt mal weiter ins Jahr 2024, genauer gesagt 2 Monate vor den Prozessbeginn. Zu diesem Zeitpunkt bekommt der Lebensgefährte von Alexandra R. die Info, dass er nicht als Nebenkläger auftreten darf. Also die beiden waren weder verlobt noch verheiratet, eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft, sagt man. Das heißt, er hat keinen Zugriff auf die Akte und das heißt, er fühlt sich abgeschnitten, hilflos, so beschreibt es sein Rechtsanwalt Maximilian Bär.
Wenn das Kind schon geboren wäre, dann hätte er eben über mehrere juristische Zwischenschritte die Möglichkeit gehabt, als Vertreter seines Kindes auch als Nebenkläger im Prozess aufzutreten. Das ist durchaus europarechtlich umstritten und wäre angreifbar, weil man einfach eine Opferrechtsrichtlinie auf europäischer Ebene hat, die der Gesetzgeber in Deutschland eben nach meiner Auffassung unzureichend umgesetzt hat. Das spiegelt die Lebensrealität in keinster Weise wider. Das unmittelbare Opfer ist selbstverständlich hier die Getötete, aber es geht bei der Nebenklage ja gerade darum, die Angehörigen und eben Menschen, die ebenfalls Opfer geworden sind, ja, in diesem Prozess zu repräsentieren. Und da ist es zweifelsohne nötig, dass der Gesetzgeber sich hier an die Lebensrealität anpasst.
So erklärt es der Rechtsanwalt Maximilian Bär. Und nun ist Prozessbeginn am 9. April 2024. Da beginnt das Hauptverfahren am Landgericht Nürnberg. Das öffentliche Interesse ist sehr groß. Wie lautet denn die Anklage, Markus?
Beide Männer sind wegen gemeinschaftlichen Mordes, Geiselnahme, Betrugs- und Schwangerschaftsabbruch mit Todesfolge angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sieht mehrere Mordmerkmale als erfüllt an, wie Habgier, niedrige Beweggründe und auch die Verdeckungsabsicht. Und sie fordern daher für beide Angeklagte eine lebenslange Freiheitsstrafe.
Und dieses Verfahren unterscheidet sich jetzt stark von anderen, so beobachtet es die Oberstaatsanwältin Alexandra Hussenetter.
Ich habe noch nie eine Anklage mit so wenig tatsächlichem Wissen zu der Tat selbst geschrieben. Im Endeffekt, was wussten wir? Sie ist getötet worden auf eine blutarme Weise. Punkt. Mehr wussten wir nicht. Die Tathandlung zu schildern, ist natürlich immer ganz ein wesentlicher Bestandteil einer Anklageschrift. Letztlich kann ich aber nichts erfinden, sondern ich muss mich an das halten, was wir ermittelt haben.
Wie war denn der Anklage zufolge der Tatablauf?
Ja, also laut Anklage und laut den Ermittlungen brachte Alexandra R. ihre Pflegetochter an diesem Morgen zur Kita. Danach folgten ihr früherer Lebensgefährte Dejan B. sowie dessen Geschäftspartner Ugo T. zu einem ihr gehörenden leerstehenden Anwesen in Schwabach. Dort überwältigten sie die 39-Jährige und verschleppten sie in eine Lagerhalle in Hilpoltstein. Spätestens dort, so war die Annahme, brachten sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Alexandra R. dazu, ihre Strafanzeige gegen Dejan B. durch einen handschriftlichen Brief zurückzunehmen. Anschließend töteten sie mutmaßlich die Frau. Was dann passiert ist, bleibt unklar und hat sich nicht eindeutig ermitteln lassen. Was sich für die Ermittler noch gut rekonstruieren ließ, ist das Verhalten der beiden nach der Tat. Also die beiden Männer täuschten vor, dass Alexandra R. sich freiwillig ins Ausland abgesetzt habe und zu diesem Zweck verschickt schickten sie Abschiedsnachrichten von ihrem Handy an nahestehende Menschen und brachten das Telefon nach Italien, um eine falsche Spur zu legen.
Im Ergebnis sagt die Staatsanwältin zum eigentlichen Mord:
Wir können davon ausgehen, dass es eine blutarme Weise war, also kein Messer, kein Schuss oder irgendwas, weil wir nirgends Blutspuren gefunden haben. Und dann eben die Leiche an einen unbekannten Ort verbracht wurde, den wir leider bis heute nicht ausfindig machen konnten.
Werfen wir auch einen Blick mal auf die Angehörigen. Wie gehen denn die Eltern damit um, auch der Bruder von Alexandra R., mit diesem Prozess?
Ja, eine Gerichtsreporterin der örtlichen Presse, die wir auch hier zu dem Fall interviewt hatten, berichtete uns, dass die Mutter sehr geweint habe, ja, und dem Gericht berichtet hatte, dass Alexandra R. ihr Wochen vorher am Telefon noch geschildert habe, dass sie Angst vor Dejan B. habe und dass sie überzeugt davon sei, dass er ihr was antun würde. Der Vater im Gegensatz sei dazu eher verschlossen gewesen und hätte ja es emotional nicht geschafft, über den Tod seiner Tochter hier zu sprechen. Und die Gerichtsreporterin erzählte uns auch, dass die Eltern nach ihren Aussagen wohl auch nicht mehr an dem Prozess dann weiter teilnehmen konnten.
Es wird ja auch Alexandras Lebensgefährte gehört. Er tritt als Zeuge auf und er ist besonders gekleidet bei dieser Gerichtsverhandlung. Das ist auffällig.
Ja, tatsächlich. Er versucht, auf sich aufmerksam zu machen und das gelingt ihm auch, so war meine Wahrnehmung. Er trägt nämlich ein selbstgemachtes T-Shirt mit dem Ultraschallbild seines ungeborenen Kindes. Und ich vermute hier, dass er hier ein Zeichen setzen wollte, dass er eben nicht als Angehöriger vor dem Gesetz behandelt wurde in diesem Verfahren, sondern nur als Zeuge.
Dazu auch sein Rechtsanwalt Maximilian Bär.
Er ist eben eine Persönlichkeit, der zwar tief gebrochen und auch tief psychisch beeinträchtigt war zu diesem Zeitpunkt und es auch noch längere Zeit sein wird. Aber er ist eben auch ein kämpferischer Charakter und jemand, der extrovertiert dieses Verfahren begleitet hat und sich nicht in eine, vielleicht möchte man sagen, typische Opferrolle begeben hat. Seine Zielsetzung war, sich auch nicht brechen zu lassen, ja, von diesen Tätern und von dieser Tat. Genauso gut kam aber rüber, wie sehr er letztlich durch dieses Verfahren verletzt ist, wie sehr er Opfer ist und wie sehr sein Leben nie wieder so sein wird wie vorher.
In diesem Verfahren werden mehr als 140 Zeugen und Sachverständige gehört. Das alles dauert 33 Verhandlungstage. 24. Juli 2024 fällt das Urteil, was vom Gericht gesprochen wird. Wie lautet es denn?
Ja, tatsächlich werden die Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Mordes und Freiheitsberaubung mit Nötigung sowie Schwangerschaftsabbruch mit Todesfolge für schuldig gesprochen. Die Kammer verhängt für beide eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellt außerdem noch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist für die beiden Männer eine vorzeitige Entlassung aus der Haft ja so gut wie ausgeschlossen.
Und dieses Urteil ist auch rechtskräftig geworden. Der Bundesgerichtshof hat es 2025 bestätigt. Jetzt wissen wir ja, Alexandra R. ist schwanger gewesen. Das heißt, nach diesem Urteil müssen wir davon ausgehen, auch ihr ungeborenes Kind ist getötet worden. Kann man das juristisch so sagen?
Ja, Oberstaatsanwältin Alexandra Hussnetter hat es uns so erklärt, dass die Angeklagten wussten, dass sie mit der Tötung von Alexandra R. auch das ungeborene Kind töten werden. Es ist dann zugleich ein Schwangerschaftsabbruch, weil die Schwangerschaft gegen den Willen der Schwangeren beendet wurde, mit Todesfolge. Der vorsitzende Richter in der Verhandlung sagte damals, da Alexandra R. zum Zeitpunkt ihres Todes hochschwanger war, käme die Tat einem Doppelmord nahe. Ihr ungeborener Sohn sei bei einer Frühgeburt nämlich überlebensfähig gewesen.
Im März 2026, mehr als 3 Jahre nach dem Verschwinden, wird Alexandra R. dann offiziell für tot erklärt. Und jetzt steht natürlich weiterhin die Frage im Raum, wie hoch sind die Chancen, dass ihre Leiche doch noch gefunden wird? Zu dieser Möglichkeit sagt der Ermittler Simon Ernstberger:
Ich fürchte, dass der Leichnam gefunden wird, entweder aus Zufall oder weil doch jemand, der noch was über den Fall weiß, vielleicht einer der beiden eines Tages doch noch zu der Erkenntnis kommt, das offenlegen zu wollen.
Markus, wie schätzt du denn jetzt nach deiner Recherche die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Leiche von Alexandra R. doch noch gefunden wird?
Also mein Eindruck nach den Recherchen und den Interviews zu dieser Doku war, dass hier die Soko wirklich jeden Stein umgedreht hat, um die Welt gereist ist, jedem noch so klein und vielleicht auch manchmal absurd wirkendem Hinweis nachgegangen ist. Also um hier nochmal ein Beispiel zu nennen, Um den errechneten Geburtstermin von Alexandra R. wurden zum Beispiel alle Babyklappen in Deutschland abgefragt, ob es hier irgendwelche Treffer gibt, und dann DNA-Tests durchgeführt. Also es wurde sehr, sehr viel unternommen, um hier wirklich Alexandra R. ausfindig zu machen. Alles ohne Erfolg. Und man kann nur hoffen für die Angehörigen, ja, dass es hier dann doch irgendwann nochmal einen Hinweis geben wird.
Markus Cebola war bei uns. Vielen Dank für deine Einschätzung, dass du wieder bei uns gewesen bist.
Sehr gerne.
Dieser Einblick in deine Recherchen und die Einschätzung und auch ein wirklich sehenswerter Film, diese dreiteilige Doku, erwähnen wir ja immer wieder gerne, auch hier zum Schluss, in der ARD-Mediathek zu finden. Mord ohne Leiche, der Fall Alexandra R. Und das Ganze ist auch in unseren Shownotes verlinkt. Danke auch an Ingo Naumann für die Produktion und an David Kopp für die Vorbereitung dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Felix Gebhardt. Ich freue mich über Rückmeldungen zu unserem Podcast sehr gerne per E-Mail an crimetime@mdr.de. Wir haben zum Schluss auch noch eine Empfehlung für Sie. Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern veröffentlicht neue Folgen, dritte Staffel. Hier stehen jetzt die Biografien von Männern und Frauen im Vordergrund, die 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion aktiv am Mord von Zivilisten, Kriegsgefangenen und den europäischen Juden beteiligt waren. Der Historiker Dr. Stefan Hörtler und die Wissenschaftsjournalistin Janine Funke sprechen über die unbekannten Täter der NS-Zeit, verfolgen die Lebenswege ihrer Taten und die Netzwerke. Zu hören in ARD Sounds und verlinkt bei uns in den Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.